Ja, liebe Schwestern und Brüder, machst du denn im Markus-Evangelium weiter, hatte mich die Glinde gefragt. Ich sage, nein, mach's nicht, weil der Predigtext für den Sonntag heute ist aus dem Alten Testament. Und ich hatte mir mal vorgenommen, wenn ein Text aus dem Alten Testament für den Sonntag vorgeschlagen ist, dann will ich den gern nehmen, weil sonst bin ich ja meistens im Neuen Testament unterwegs, was für Christen ja auch völlig in Ordnung ist. Aber ab und zu sollten wir auch beim Predigen daran erinnern, wo wir als Gläubige herkommen. Und dass unser Gott, der Vater Jesu Christi, dass der kein anderer ist als der Gott Israels. Und deswegen heute also Predigt 5. Mose 7, 6 bis 13a. Also vorgeschlagen ist Vers 12, aber ich nehme 13 am Anfang noch mit, wenn ihr nachlesen möchtet. 5. Mose 7, 6 bis 13 am Anfang. Und ich teile den Text in drei Abschnitte, zu denen ich dann jeweils etwas sagen möchte. Erstmal die Verse 6 und 7. Da heißt es, an Israel gerichtet, denn du bist ein Volk, das dem Herrn, und da steht der Name Gottes, die vier Buchstaben, das dem Herrn, deinem Gott, geweiht ist. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern auf der Erde für sich erwählt als sein eigenes Volk. Nicht, weil ihr zahlreicher wärt als alle anderen Völker, hat sich der Herr euch zugewandt und euch erwählt. Denn ihr seid das kleinste von allen Völkern. Ja, so geht's los mit denn das ist ja eine Begründung, wofür das steht, was da begründet wird, das steht in den Versen davor. Da sagt Gott, dass Israel sich nicht vermischen soll mit den Völkern des Landes, in das Gott sie ja führen wird. Warum? Weil diese Völker andere Götter haben. Und weil diese Völker stärker sind als Israel. Und weil es dann so käme, wie es immer kommt, die großen Völker nehmen die kleinen in sich auf und die kleinen übernehmen Kultur, Sprache, Religion der großen und dann wäre Israel verschwunden. Und das will Gott nicht. Und hier sagt er, warum? Weil Gott für sich eben nicht die großen und starken Völker erwählt hat. Hätte er tun können? Hatte aber nicht. Vernünftig ist das nicht. Aber Gott ist halt ein Gott, der liebt. Und Liebe, liebe Schwestern und Brüder, ist unvernünftig. Es ist Liebe. Was Liebe ist, das hat der Dichter Erich Fried in Worte gefasst, die euch vielleicht bekannt vorkommen, die hier auch ganz gut passen in Bezug auf Gott, was Liebe ist. Das Gedicht geht so. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist ein Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. In der Bibel, in der großen Liebesgeschichte zwischen Gott und Israel heißt es, Vers 7 und 8, nicht weil ihr zahlreicher wärt als alle anderen Völker, hat sich der Herr euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das kleinste von allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid hielt, den er euren Vorfahren geschworen hatte. Gottes Grund für seine Erwählung ist allein seine Liebe zu seinen Erwählten. Etwas salopp könnte man sagen, Gott hat sich in Israel verguckt, da machst du nichts, ne? Er hat sie einfach lieb. Und was sie können oder was sie sind oder was sie darstellen in der Welt, das spielt dann keine Rolle. Gott hat sie lieb. Von Abraham her hat Gott ein Auge auf diese besonderen Menschen geworfen. Ihnen hat er sich verbündet. Ihnen hat Gott sich verpflichtet. Und was Gott zusagt, das hält er gewiss. Gott hat einen Bund geschlossen. Das ist aber nicht so etwas, wie wir oft denken, so auf Gegenseitigkeit, so ein Vertrag. Ne? Du gibst mir was, ich gebe dir was, sind wir quitt. So ist das unter uns Menschen, so ist das unter Gleichen. Ne? Gleichwertige Vertragspartner, aber das ist hier ja anders. Gott ist ja unvergleichlich. Und Menschen von sich aus können unter keinen Umständen sich mit Gott verbünden. Auch wenn das immer wieder mal so in manchen Köpfen aufgetaucht ist. Ne? Wir sind mit Gott im Bunde, ja, das geht gar nicht. Gott muss das tun. Gott ganz allein muss das selber tun. Und das tut er. Er tut es und zwar genau so, wie er es will. Und er will sich mit Israel verbünden. Sagt Israel seine Nähe zu. Sagt Israel seine Fürsorge zu. Einfach so. Weil er sie liebt. Und Gott weiß, dass er damit ein Risiko eingeht. Aber es ist eben Liebe. Und Liebe, liebe Schwestern und Brüder, Liebe fordert nichts. Aber Liebe hat sehr wohl Erwartungen. So hat auch Gott Erwartungen an sein Volk. Es ist aber kein Müssen und bei Versagen erfolgt dann die vertraglich festgelegte Strafe. So würde das ja auch oft verstanden, aber das ist, glaube ich, falsch. Nein, es ist Hoffnung. Hoffnung Gottes. Gott hofft, dass sein geliebtes Volk auf seine Liebe antwortet. Was ja doch auch wirklich erwartbar ist. Und Gott hofft, dass sie tun, was er will. Es gibt ja so eine schöne Definition, was ist Liebe? Gab es früher in der Zeitung mal so ganz viele Sprüche, ne? Was ist Liebe? Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und dann kam irgendwas. Ich weiß nicht, ob ich es daher oder woanders her habe, aber was mir sehr gut gefällt, ist folgende Definition von Liebe. Liebe ist, zu wissen, was dem anderen wehtut und das zu lassen. Und so mit Gott. Wenn Gott seine Gebote gibt, wenn er sagt, was er möchte, was ihn verletzt, und wenn wir wissen, oder wir sind ja noch bei Israel, wenn Israel weiß, dass Gott es liebt, dann wird doch Israel nichts tun, wovon es weiß, dass es Gott wehtut. Und dass das dann auch noch zu ihrem eigenen Besten ist, kommt ja dann noch dazu. Dass sie sich selber damit Gutes tun, wenn sie tun, was Gott von ihnen erwartet. Und das ist dann auch schon ganz neutestamentlich christlich gedacht. Die Liebe Gottes verändert uns. Die Liebe Gottes führt uns zur Umkehr, heißt es im Römerbrief. Nicht Furcht, sagt Johannes. Furcht und Liebe passen nicht zusammen. Aber wenn wirklich die Liebe Gottes in unserem Herzen ankommt, dann verändert sie uns. Schon ganz neutestamentlich christlich und es ist ja auch klar, es ist ja kein anderer Gott. Es sind immer nur Menschen, die Gott falsch verstehen, falsch interpretieren, seinen Willen verzerren, ihn im schlimmsten Fall zum Götzen machen. Gott selber hat sich eigentlich immer klar ausgesprochen. Ultimativ in Jesus. Und der sagt es auch nicht anders. Johannes 14 sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr mich liebt, was dann? Werdet ihr meine Gebote halten? Aha. Wer meine Gebote hat, sagt Jesus, und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Also zu denken, im Alten Testament, da begegnet uns der gesetzliche Gott, der immer nur was fordert, Unmögliches von seinen Leuten verlangt. Aber im Neuen Testament, da begegnet uns dann der Gott der Liebe und der Barmherzigkeit. Wer so denkt, der irrt. Es ist ein und derselbe Gott, immer schon, auch im Alten Testament. Aber ja,
in Jesus macht er das noch einmal so klar wie sonst eben nicht. Aber auch schon bei Mose wird deutlich, Gottes Beziehung zu seinen Leuten ist keine gesetzliche, keine juristische, kein Vertrag. Seine Beziehung ist Liebe. Liebe und Verbindlichkeit. Aber somit auch eine verwundbare Beziehung. Was sich ja auch im Alten Testament schon zeigt, wie Israel doch immer wieder versagt in der Beziehung zu Gott. Sie machen dann doch immer wieder Dinge, die Gott nicht gefallen. Es zeigt sich letztlich in Jesus am Kreuz, wie verwundbar sich Gott macht in seiner Liebe. Dass Gott sich in Jesus dem Bösen und der Lieblosigkeit der Welt so aussetzt, dass er daran stirbt, weil er liebt. Er hätte ja auch anders. Einmal sagen die Jünger, lass doch, oder auch im Alten Testament bei Elia, ne, lass doch Feuer vom Himmel regnen, aber auch die Jünger von Jesus, ne, schlag doch mal rein. Ja, hätte Gott gekonnt, natürlich. Macht er aber nicht, weil er liebt. Vers 9 und 10, so sollst du erkennen, dass der Herr dein Gott Gott ist, der treue Gott, der den Bund hält und die Gnade bewahrt denen, die ihn lieben und seine Gebote halten bis zur tausendsten Generation. Denen aber, die ihn hassen, vergilt er ins Angesicht und er vernichtet jeden und er zögert nicht bei dem, der ihn hasst, ins Angesicht vergilt er ihm. Das ist jetzt wie eine kalte Dusche, ne? Oder? Wir haben doch gerade vom Gott der Liebe gesprochen in den höchsten Tönen. Und jetzt kommt Vers 10. Wie passt das zusammen? Keine leichte Frage. Aber ich denke, die Antwort lautet auch hier, weil Gott liebt, liebe Schwestern und Brüder. Tatsächlich, auch Vers 10 ist auf diesem Hintergrund zu verstehen, weil Gott liebt. Und zwar in echt. In echt, konkret, will sagen, Gott ist für seine Leute da. Wenn er sich mit Israel verbündet, dann muss er auch für sie da sein. Dann muss er für sie einstehen, dann muss er für sie kämpfen. Weil sie selber das ja auch gar nicht können, machen wir uns wieder klar. Israel will ja ins gelobte Land ziehen, da sind viele Feinde, die können sie gar nicht besiegen. Es geht nur, wenn Gott für sie eintritt. Aber wer Israel Feind ist, der ist Gottes Feind. Und dem ist Gott Feind. Ja, manchmal liebe ich Wortspiele, ich wiederhole es nochmal. Wer Israel Feind ist, der ist Gottes Feind. Und dem ist Gott Feind. Wie gesagt, da stehen sie vor dem Einzug ins verheißene Land. Aber in dem Land leben Völker, groß und mächtig. Da ist es ja mit Israels Macht nicht getan. Sie können nur verlieren. Sie sollen aber auf Gottes Wort vertrauen und einziehen. Und das können sie doch nur, wenn sie fest darauf vertrauen, dass Gott ihnen hilft. Und zwar eben nicht nur mit guten Worten, ne? So geht mal, es wird schon gut werden, ne? Ich guck mal von hier, wie es wird. Nein, er muss mitgehen an ihrer Seite und helfen. Und das sagt Gott ihnen zu. Und zwar sehr anschaulich und konkret, so dass es uns sehr schwierig ist, wenn wir das lesen. Ja? So anschaulich und konkret sagt Gott es ihnen aber zu, damit sie es verstehen. Damit sie es verstehen, nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen. Oder biblisch gesprochen, nicht nur mit dem Herzen, sondern auch mit dem Bauch. Also ganz tief drinnen jedenfalls Gott vertrauen, darauf vertrauen, dass Gott sie nicht im Stich lässt. Dass das wahr ist, was er ihnen zugesagt hat, dass er sie liebt, dass er ihnen das versprochen hat und sich dabei eben nicht versprochen hat, ne? Sondern Gott hat es so gesagt und meint es ganz genau so und macht es drastisch deutlich. Wie ist das denn bei uns? Ich rede mal nur von mir. Also, ich habe mich vor vielen Jahrzehnten mit einer Frau verbündet, habe ihr meine Liebe versprochen, wir haben Kinder bekommen, Aber deswegen ist ja nicht alle Tage Sonnenschein im Hause Böhme. Ne? Manchmal ärgere ich mich, auch über meine Frau. Manchmal bin ich enttäuscht. Manchmal bin ich auch richtig sauer. Aber wenn meine Frau mir dann zum Beispiel manchmal erzählt, was sie so auf der Arbeit gerade erlebt hat, da gehe ich innerlich auf die Barrikaden. Ne? Würde ich am liebsten hinfahren und mal ein Gespräch führen mit gewissen Leuten. Aber dann beruhigt mich meine Frau wieder, sagt, das wäre jetzt vielleicht auch keine gute Idee. Ne? Aber das sind meine Gefühle. Ja? Mit meinen Kindern das Gleiche. Wenn jemand von außen sie angreift, da werde ich militant. Ich lasse auf meine Mischpoche nichts kommen. Wenn sie angegriffen werden, dann verteidige ich sie. Weil es ist ja meine Mischpoche. Und sie gehören zu mir, wie ich zu ihnen gehöre. Und deshalb halten wir zusammen. So empfinde ich jedenfalls. Mal ganz drastisch gesagt. Ja, manchmal dachte ich auch, meine rotzfrechen Blagen verdienen eins hinter die Löffel. Aber nicht von irgendeinem Lehrer, nicht von irgendeinem Nachbarn, sondern wenn, dann von mir. Ne? Kein Fremder sollte es wagen, sich an meinen Kindern zu vergreifen. Ich denke, ihr versteht. Ach ja, Mischpoche ist übrigens nur das hebräische Wort für Familie. Ne? Nicht, dass ihr denkt, dass ich schlecht rede über meine Plagen. Und Israel ist sozusagen Gottes Mischpoche. Und so geht es Gott mit Israel ähnlich, mit allem Vorbehalt natürlich, denn Gott ist kein Mensch. Aber das ist der Punkt, diese Solidarität mit den Menschen, die zu Gott gehören, die er sich erwählt hat und die er liebt, die ist ähnlich. Und das drücken solche Worte wie Vers 10 eben aus, klar und deutlich. Und Gottes Taten machen das ja auch klar, siehe Auszug aus Ägypten, wo Gott sein Volk ganz konkret herausgeführt hat aus der Sklaverei. Nicht nur als eine schöne Idee, das wäre ja was, sondern ganz konkret. Und das Heer des Pharao ist im Wasser ersoffen mit Mann und Maus und Wagen. Gott hält zu seinem Volk, sonst tut es ja auch keiner. Und ich denke, liebe Schwestern und Brüder, das soll auch uns Mut machen und trösten in einer Welt, die voller Bosheit und Feindschaft ist gegen Gott und gegen seine Leute. Nicht nur gegen Israel. Solche Worte sollen auch uns trösten und uns auf unserem Weg begleiten. Dass wir wissen, wir sind nicht allein unterwegs und wir sind behütet und unser Gott ist Gott allein. Jesus ist der Herr, der allein regiert über Raum und Zeit und auch heute sind wir alle allein in seiner Hand. Soll es einer wagen, uns anzurühren? Ja, dieser Gott hat Ecken und Kanten. Besonders, wenn man im Alten Testament liest. Wir verstehen nicht immer alles, was in der Bibel steht. Aber lassen wir das Wort einfach stehen. Zu seiner Zeit wird Gott uns schon Klarheit schenken. Aber lasst uns nicht aussortieren, welche Aussagen über Gott uns gefallen und welche nicht. Unsere Erkenntnis ist immer Stückwerk. Aber es soll doch kein Teil des Puzzles unter den Tisch fallen. Damit wir wirklich am lebendigen Gott dranbleiben. Und nicht nur an unserem Bild von Gott, das wir uns gerne so zurechtmachen, wie es uns gefällt. Unser Bild von Gott. Dagegen, liebe Schwestern und Brüder, steht das zweite Gebot. Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Vers 11 bis 13 Anfang. Darum halte das Gesetz, die Satzungen und Rechte, die ich dir heute gebe, und handle danach. Und dafür, dass ihr auf diese Rechte hört, sie haltet und danach handelt, wird der Herr, dein Gott, den Bund halten und die Gnade bewahren, wie er es deinen Vorfahren geschworen hat. Und er wird dich lieben und dich segnen. Jetzt klingt's doch wieder sehr juristisch und nach Vertrag. Halt dich dran, dann halte ich mich auch dran. Ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Aber so gedacht, denke ich, haben wir wieder vergessen, mit wem wir es zu tun haben. Es ist immer noch der liebende Gott, der uns schützen will und unser Leben bewahren. und der uns ein gutes Leben ermöglichen will und dessen Segen wir dann genau darin erfahren.
Ja, hättest du mal auf mich gehört?
Ja, wie oft müssen wir das als Eltern sagen, aber auch als Freunde oder Ehepartner?
Wie oft müssen wir es selber hören und uns selber sagen?
Ja, hätte ich mal. Es wäre doch besser gewesen, den guten Rat anzunehmen.
So auch bei Gott. Und wenn diese Welt so kaputt erscheint und viele Menschen so böse,
könnte es daran liegen, dass sie von Gott nichts wissen wollen?
Und auch in der Kirche
vieles schlecht.
Warum?
Liegt es an Gott? Hat der was falsch gemacht? Oder liegt es an uns, die wir so oft meinen, es besser zu wissen?
Und wieder ist es die Liebe Gottes, die das erträgt, unser besser wissen wollen. Das erträgt und nicht bestraft.
Die Strafe machen wir uns ja schon selber.
Gott ist aber der, der in seiner Liebe die Geduld mit uns nicht verliert. Nicht mit Israel, nicht mit der Kirche, nicht mit der Welt. Gott ist der, der in seiner Liebe immer wieder einen Weg zu uns sucht und findet.
Es ist der Gott, der sich selber aufgemacht hat in diese Welt der Gottferne und Bosheit und der den Tod daran auf sich genommen hat.
Aus lauter Liebe.
Nichts hat ihn getrieben zu uns vom Himmelszelt als das geliebte Lieben.
So ähnlich heißt es in einem Adventslied.
Und genau so hat Gott es geschafft, einen ultimativen Ausweg für uns Menschen zu schaffen, einen neuen Bund zu setzen, in den alle eingeladen sind, die auf Jesus vertrauen.
Ein Bund, der auch von unserer Seite aus nur bestehen kann, indem wir lieben den, der uns zuerst geliebt hat, indem wir ihm unser Leben geben, der sein Leben gegeben hat für uns.
Ein Bund, in dem alle Menschen erwählt sind in Jesus, weil Gott in Jesus alle Menschen liebt.
Nicht alle nehmen das an.
Sei du bei denen, die das tun.
Sei du bei denen, die Gott lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.
Sei du bei denen, die Gottes Gebote halten, weil sie Gott lieben.
Und Gott wird dich lieben und segnen als Teil seiner Mischpore.
Darauf haben wir sein Wort.